Fragen an, der Interview-Podcast mit Frank Göbel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Fragen an. Heute sprechen wir über ein Thema, das viele Menschen in Deutschland betrifft, aber über das noch viel zu selten ehrlich gesprochen wird. Die Grundsicherung, früher bekannt als das Bürgergeld. Mein Gast ist jemand, der das System nicht nur aus der Ferne kennt, sondern mittendrin steckt. Thomas Wasilewski. Thomas setzt sich seit Jahren mit großem Engagement für mehr soziale Gerechtigkeit und faire Lebensbedingungen für Leistungsbeziehende ein. Er spricht offen über seine eigenen Erfahrungen, über Hürden im Alltag, aber auch über Hoffnung, Mut und den Wunsch, Dinge wirklich zu verändern. Wir reden heute darüber, was sich mit den neuen Regelungen zur Grundsicherung verändert, warum der öffentliche Blick auf Armut oft so verzerrt ist und was passieren müsste, damit jeder Mensch in diesem Land wirklich würdevoll leben kann. Ich sage hallo und herzlich willkommen, Thomas Wasilewski. Hi.
Hi. Schön, danke, dass du mich eingeladen hast, weil ich nutze gerne jede Gelegenheit, um die Menschen darüber ein bisschen zu sensibilisieren, wie schwierig es ist, mit Bürgergeld zu leben und welche Hürden wir wirklich jeden Tag nehmen müssen. Ne?
Auch ich habe mich zu bedanken. Du hast ja auch sehr viele Termine. Du warst zuletzt bei Stern TV sogar und du hast ja eine ganz schön hohe Medienpräsenz, richtig?
Ja, die habe ich also. Ja, ist mit der Zeit entstanden, bin ich auch glücklich darüber, dass mir viele Journalisten zuhören, weil ohne die Medien werden wir mit Sicherheit nichts verändern können. Ja. Denn im Bundestag regiert die Mehrheit und die Opposition hat es dann natürlich sehr schwierig, sich dagegen durchzusetzen.
Auf jeden Fall. Reden wir alles drüber. Wir fangen aber ein bisschen weiter vorne an. Du warst nämlich früher mal Groß- und Außenhandelskaufmann. Wie war dein Zugang zur Sozialpolitik zu der Zeit? Hast du schon gespürt, dass das Thema für dich mal von Wichtigkeit sein würde?
Also ich habe 1980 meine Ausbildung begonnen und da habe ich mir mit Sicherheit keine Gedanken gemacht, ob ich mal irgendwie in Sozialhilfe reinrutsche. Das war ein Thema, was ganz, ganz weit weg war und eigentlich erst so in den 2000er Jahren auf mich zugekommen ist. Ne?
Okay. Ich meine, gehört zu haben, du bist dann krank geworden und dadurch ist das Ganze ins Rollen gekommen, richtig?
Ja, also 2012 habe ich mehrere Herzoperationen gehabt, Lungenembolie, Herzbeutelverletzung, Herzmuskelverletzung, mehrere Thrombosen gehabt, einen Schlaganfall gehabt und so weiter. Und dann klappte es halt nicht mehr und ich war schon ein bisschen über 50. Und dann bin ich in die Erwerbsunfähigkeit gerutscht und mit der gesamten Familie dadurch halt als Aufstocker mit einer Rente ins Bürgergeld gekommen. Ne?
Okay. Wie hat sich denn dein Alltag dann verändert, seit du wirtschaftlich so stark eingeschränkt bist?
Ja, am Anfang geht das noch. Man denkt, man könnte irgendwie hinkommen, aber mit jedem Jahr, dass man länger im Bürgergeld oder in Hartz-IV-System ist, merkt man schon, neue Investitionen sind überhaupt nicht möglich, wenn die Waschmaschine kaputt geht, wenn ein Personalausweis abläuft, wenn Kleidung neu gekauft werden müssen, Schuhe, Laptops für die Kinder, Schulbücher, all das macht das Leben wahnsinnig schwer, ne? Weil das Geld reicht rein weg zum Überleben, aber für ein gutes Leben reicht es leider nicht. Zahlen dazu findet man aktuell, der Paritätische Gesamtverband hat heute eine Studie veröffentlicht, Realitätscheck Bürgergeld. Da kann man auch mal genau nachlesen, was da fehlt. Eigentlich müssen es ein paar hundert Euro mehr sein als das, was wir aktuell haben.
Ja. Genau, über den Betrag reden wir gleich auch nochmal. Nimm es doch nochmal so mit, was sind so die größten Schwierigkeiten, die du persönlich tagtäglich so erlebst?
Das für mich am Belag, irgendwann gewöhnst du dich an die Armut. Das ist nicht das Problem, dass du auf die materiellen Dinge verzichtest. Für mich zumindest nicht als Vater. Das Umfeld nimmt dich komplett anders wahr. Und du hast halt zusätzlich halt die materiellen Probleme, dass das Geld nie bis zum Monatsende reicht. Du bist regelmäßig, oder ich bin regelmäßig am 23. pleite. Und das ist natürlich eine riesen Herausforderung, das zu managen. Ne? Und da muss man auf vieles verzichten. Man fängt zuerst immer an, beim Essen zu verzichten, wenn man irgendetwas anschaffen will, wenn es nur ein paar Schuhe sind, wenn es Personalausweis sind, Eintrittskarten mal für ein Schwimmbad oder so. All das, auf eine gesellschaftliche Teilhabe muss man eigentlich komplett verzichten.
Ja, ich kann mir vorstellen, oder ich weiß es auch, dass das auch sehr viel im Kopf mit einem macht. Also wir reden auch von einer psychischen Belastung, die da auf dir lastet, richtig?
Ja, das ist eine Begleiterscheinung, aber bei mir hat das mit der Psyche eigentlich ziemlich wenig gemacht, sondern eher meinen Trotz herausgefordert, mich im System zu wehren und dafür zu kämpfen, dass sich was ändert. Weil man kann davon Depressionen bekommen. Bei mir hat das halt einen Angriff angestachelt, würde ich mal so sagen.
Ja, ja, cool, richtig stark. Genau, dein Engagement ist gleich auch nochmal Thema. Wie gehst du eigentlich so mit dieser Stigmatisierung oder Vorwürfen, so Begriffe wie Sozialschmarotzer um? Wie beeinflussen solche Zuschreibungen dein Selbstbild oder dein öffentliches Engagement? Okay, Selbstbild ist jetzt ein Begriff, ich höre gerade so raus, du bist ein Kämpfer, die stachelt sowas an, aber das kann ja auch nicht ganz ohne an dir vorbeigehen.
Ja gut, wir leben in einem Land, in dem der Kanzler sagt aktuell, dass sie in dem Stadtbild Menschen stören, die einen Migrationshintergrund haben. Ich lebe in einer binationalen Familie und meine Kinder und meine Frau haben eine andere Hautfarbe. Und wenn die Belastung in einem Stadtbild wahrgenommen werden, stellt sich unser Bundeskanzler aus meiner Sicht auf eine Stufe mit Herrn Höcke. Da kann ich fast keinen Unterschied mehr erkennen. Und dann betrifft sich das einmal als Armer, denn auch du störst ja im Stadtbild oder die Menschen, die mir tagtäglich in meinem Ehrenamt begegnen, die Obdachlosen, stören die Menschen auch im Stadtbild und jetzt auch noch die Menschen, die eine andere, die nicht aussehen wie die Germanen, um das mal vorsichtig zu sagen. Ja. Und das sind natürlich alles ist alles eine Rhetorik, die auf der einen Seite die Bürgergeldbezieher betrifft und Menschen mit einer anderen Herkunft. Und das finde ich hochproblematisch und sehr unanständig und eines Kanzlers absolut für unwürdig.
Ja, ja. Ich glaube, das ist das Schlimmste, was er hätte machen können. Also Merz macht ja eh schon schlimme Sachen aus meiner persönlichen Sicht. Aber ich glaube, das war wirklich das Schlimmste, was er machen konnte. Also das ist ja wirklich Öl ins Feuer gießen.
Ja, weil das macht er ja gezielt, dass er die Leute als kleine Paschas bezeichnet, Bürgergeldbezieher als faul bezeichnet, der sich den Koalitionsvertrag anschaut, den er ja mit ausgehandelt hat. Da steht 113 mal fleißig drin und zweimal Solidarität drin. Das ist halt ein Mensch, der auf die Schwächsten herabguckt und auch das Bürgergeldsystem reformieren wollte mit so einer Art Top-Down-Methode, hat er gesagt. Das heißt für mich nichts anderes, dass er von oben nach unten tritt. Und wer von BlackRock kommt, hat sehr wahrscheinlich eine ganz andere Einstellung zu den Menschen in diesem Land.
Ja.
Hat in der letzten Woche ja auch nochmal über die Bürgerrechtsbezieher erzählt, die würden nicht in Obdachlosigkeit fallen. Dann frage ich nicht, woher die ganzen Menschen kommen, die auf den Straßen liegen. Ich war vor zwei Monaten bei Jan van Aken in Berlin, habe mit ihm ein Interview gemacht. Er hat mich interviewt, wir haben ein tolles Gespräch geführt und da bin ich hinterm Schloss Bellevue spazieren gegangen. Und da kriegt man schon, wenn man in die Hauptstadt kommt, dass hinter dem Schloss Bellevue, dem Wohnsitz des Bundespräsidenten, so viele Menschen obdachlos liegen, die da direkt an der Spree liegen. Da frage ich mich, warum der Kanzler da nicht mal spazieren geht und die Leute fragt, Leute, warum liegt ihr hier? Ne? Denn es gibt ja keine Obdachlosen in seiner Realität. Ne?
Ja, das ist völlig, völlig aus der realen Welt rausgenommen. Du hast gerade den Koalitionsvertrag angesprochen. Was für mich auch so ein Herzensthema ist, ist Kinderarmut. Und selbst dieser Begriff kommt überhaupt nicht drin vor. Das ist eines der größten Probleme hier in Deutschland, Kinderarmut. Und es wird einfach nicht adressiert im Koalitionsvertrag. Ich finde das echt krass.
Ja, seine Kinder sind sehr wahrscheinlich regelmäßig ins Schwimmbad gegangen, konnten ins Theater gehen oder ins Kino gehen. Meine Kinder haben das in den letzten 10 Jahren nicht gekonnt. Ja. Können es immer noch nicht. Und das hat auch eine Teilhabe, die den Kindern dann fehlt. Da muss man sich nicht wundern, wenn die diese Ergebnisse in diesem Land haben. Und wenn man sich die Regelsätze für Kinder anschaut, sieht man halt auch ganz klar, dass da für Bildung keine 2 Euro übrig sind. Und damit ist der Aufstieg durch Bildung für mich ein leeres Versprechen.
Ja.
Und das ist eine bittere Erkenntnis, die jeder Vater hat, dass er sieht, dass seine Söhne von der Perspektive her halt in diesem System scheitern werden. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Zurück zu dir. Du bist ja ein Mensch, der auch sehr viel in der Öffentlichkeit steht. Wie gesagt, du bist in Talkshows eingeladen, gibst Interviews. Bei Jan van Aken war es letztens, liebe Grüße an dieser Stelle. Was ist das für ein Gefühl, auf einmal so im Mittelpunkt zu stehen, so als Person? Ist dir das unangenehm oder sagst du, ja, voll geil, her mit den Interviewanfragen?
Also ich habe in der Vergangenheit mit Jugendlichen gearbeitet, mit Leuten, die von der Fahrerschule kamen. Und die habe ich in Ausbildung vermittelt und auch mit Langzeitarbeitslosen gearbeitet in Ü50-Maßnahmen der Jobcenter bei einem Bildungsträger über 10 Jahre. Und von daher war ich immer gewohnt, sehr viel mit Menschen zu tun zu haben. Und ob derjenige Journalist ist oder da eine Kamera steht, für mich vollkommen egal. Früher hat ein Arbeitsloser gesessen oder ein Jugendlicher gesessen. Und umgegangen, für mich sind alle Menschen gleich, ob ich mit dem Jan van Aken spreche oder mit dem Obdachlosen in der Bahnunterführung in Münchenerfach. Die Menschen unterscheiden sich nicht. Für mich, wir sind alle Gottes Kinder und da mache ich keinen Unterschied. Und deshalb belastet mich das nicht und macht mich auch nicht nervös, wenn da eine Kamera läuft.
Ja, finde ich einfach nur klasse, auch dein Feuer, deine Leidenschaft und auch mit der Situation gesehen, dass du gerade sagst, um 23. des Monats sieht es bei mir echt eng aus, aber du setzt dich trotzdem ein. Du fährst ja für die Tafel, bist unterwegs und du engagierst dich. Dieses Feuer, wo kommt das her? Ich glaube, jeder würde sagen, ey, weißt du was, lass mit dem Kack in Ruhe. Ich muss gucken, dass ich über einen Monat komme. Aber du sagst, nee, gib mir das her. Woher kommt das?
Ich denke, in der Demokratie ist es sehr wichtig, dass sich jeder engagiert und diese Ungerechtigkeit auch einfach mal angeht. Wir haben in diesem Land 1,8 Millionen Menschen, die im Bürgergeld sind und arbeiten könnten und arbeiten wollen. Und auf dieses Wollen lege ich gerne eine sehr große Betonung, weil die Menschen wollen arbeiten, finden aber keine Arbeit. Und wie geht es diesen Menschen eigentlich, die arbeiten wollen, die keiner will und die nirgendwo einen Job finden? Denn es ist ein Märchen aus meiner Sicht, dass die Menschen nicht faul wären und nicht wollten. Denn von den 1,8 Millionen, die können, sind rund 1,2 Millionen Menschen, die keine Ausbildung haben. Und die bewerben sich auf 120.000 Stellen für Helfer. Und dass die da, wenn das Verhältnis 10:1 ist, kaum eine Chance haben, dürfte eigentlich jedem klar sein. Und für die Ausbildung dieser Menschen. Also da bitte ich auch nochmal jeden Linken, der jetzt zuschaut in Zukunft, fragt mal an, wie viele Ausbildungen wir begonnen haben 2025 unter Kanzler Merz. Wie viele Menschen von den 1,2 Millionen haben die Chance bekommen, von der Regierung in diesem Jahr, in ihrer Regierungszeit, eine Ausbildung zu beginnen, die vom Jobcenter gefördert ist. Und das ist auch eine Zahl, die mich mal interessieren würde und die mich auch sehr angriffslustig macht, weil man redet so schlecht von den Menschen und gibt denen im Grunde genommen keine Chance und tritt nur nach denen. Das kann nicht wahr werden, ne?
Ja, das ist wirklich unglaublich. Bei deinem ganzen Engagement, du hast auch viel mit Menschen zu tun. Gibt es da auch Momente, in denen du trotz alledem auch mal Hoffnung schöpfst? Gibt es da solche Momente?
Meine Nichte hat sich sehr lange für Julian Assange engagiert. Das ist so ein Impuls auch für mich gewesen. Die Leute, die sich für den WikiLeaks-Gründer eingesetzt haben, für Julian Assange, haben letztendlich erreicht, dass der Mann freigekommen ist und aus Australien ausreisen konnte. Und das gibt mir so ein bisschen Hoffnung, dass ich irgendwann auch mal was Positives erreiche. Aber von der Perspektive her würde ich sagen, jemand, der kein Geld hat in diesem Land, kann leider politisch nicht, fast nichts verändern. Ne?
Okay, okay. Du hast ja auch bereits Klagen eingereicht, zum Beispiel zur Regelsatzhöhe. Wie kam es dazu und wie erlebst du diese juristischen Auseinandersetzungen? Ich glaube, man braucht da sehr viel Geduld und Sitzfleisch, oder?
Ja, solche Klagen, die bis zum Bundesverfassungsgericht gehen, dauern Jahre. Das ist nicht wirklich in Monaten erledigt. Und bin auch dem VdK und dem Sozialverband Deutschland dankbar, dass sie mich da begleiten. Wo ich überhaupt all diesen Verbänden sehr, da auch dem DGB sehr dankbar bin. Ich bin Verdi-Mitglied für jede Unterstützung, die man bekommt und auch um sowas mal voranzutreiben. Ne?
Ja, ja, ja. Weil ich meine, es muss auch klar sein, du machst es ja auch nicht alleine, diese Klagen vorzubereiten. Du hast ja auch ein Team oder Helfer, die dir dabei, die dich dabei unterstützen.
Das ist eine Musterregelsatzklage des VdK. Da sind also Juristen der Sozialverbände mit beschäftigt. Ich begleite das nur als Kläger. Ne?
Okay, okay, okay. Wie organisierst du eigentlich dein Engagement? Ich habe gesehen, du bist für die Tafel unterwegs, aber auch noch in ganz vielen anderen Projekten. Wo bist du überall unterwegs?
Ich bin einmal für die Tafel Mönchengladbach tätig. Bin ich auch wirklich gerne da, weil ich da viele Menschen kennenlerne, die auch einen anderen Blick auf Bürgergeld haben. Nicht unbedingt positiv das Ganze sehen, sondern kritisch bewerten, aber mit mir gemeinsam an einem Strang ziehen, dass es allen, die da hinkommen, ein Stückchen besser geht. Das ist das Ziel der Tafel. Jeder, der was braucht, bekommt etwas. Politisch sind wir nicht immer einer Meinung, aber das wird dennoch offen und fair diskutiert. Dann mache ich noch die Wirkentanten in Mönchengladbach samstags. Das ist eine Suppenküche. Und da verteilen wir von Tampon über die Binde, über eine Rolle Klopapier, Schlafsäcke, eine warme Mahlzeit, die Menschen brauchen, samstags. Alles, was ein Mensch braucht, von Socken, Unterhosen, das, was wir geben können, geben wir den Menschen. Und da stehen halt Drogenkranke, um das mal vorsichtig auszudrücken, Rentner, Arbeitslose, Mütter, Wohnungslose, Aufstocker, Leute, die in der Logistikbranche nicht genug verdienen, um überleben zu können in diesem Land, die Wanderarbeiter aus dem Süden. Und das zu sehen, diese Armut ist schon ziemlich brutal. Und da stehen jede Woche mindestens 100, 150 Leute, die was zu essen brauchen in Mönchengladbach. Da mache ich noch zusätzlich in einem sehr guten kirchlichen Bündnis. Das ist Bündnis für Menschenwürde und Arbeit, die engagieren uns politisch, dass sich in diesem Land etwas verändert. Und da bin ich wirklich stolz drauf. Das sind ehemalige Pfarrer, DGB-Leute, Psychiater, die seit Jahren und schon noch mit 90 sich engagieren, dass sich in diesem Land was verändert. Und das ist eine ganz tolle Atmosphäre mit Leuten, die offen mit dem Thema prekäre Beschäftigung, prekäres Leben umgehen. Und ich habe selten in meinem Leben solche Kämpfer kennengelernt, die selbst mit 90 sich noch auf die Straße stellen und mit mir engagieren. Und das ist einmalig. Ne?
Ja. Ja, stark. Hat auch dann so ein bisschen so eine Vorbildfunktion schon fast, richtig?
Ja, mein Vater hat auch Theologie studiert und von daher bin ich, mein jüngerer Bruder ist für die Kirche tätig, mein älterer Bruder beim DGB tätig gewesen, lange Jahre. Von daher haben wir alle so ein bisschen das soziale Blut und auch das Christliche. Ne? Und wenn ich auf unsere Regierung schaue, wünsche ich mir, dass so ein Herr Merz mal das apostolische Schreiben vom Papst, das aktuelle liest, die Kapitalismuskritik vom Papst Franziskus sich durchlesen würde. Ich denke, dann würde er auch eine christlich geprägte Politik machen. Aber das vermisse ich halt in diesem Land.
Ja, ich glaube, Friedrich Merz weiß gar nicht mehr, wofür das C in seiner Partei steht.
Ja, wer so über Gottes Kinder redet, dass die im Stadtbild stören, hat, glaube ich, alles aufgegeben, was er als Kind gelernt hat oder ist in die Tradition seines Großvaters zurückgefallen. Ich denke mal, das ist viel eher der Fall. Ne?
Wenn man jetzt mal so die aktuellen Zahlen lesen und auch deuten kann, da wird schnell klar, die Bürgergeld- oder Grundsicherungsgeldempfänger sind nicht schuld am Zustand unseres Landes. Warum hat sich ein Großteil der Politik trotzdem auf diese Minderheit so eingeschossen? Warum ist das Top-Thema? Es wurde am Anfang gesagt, es werden 100 Milliarden Euro eingespart. Mittlerweile ist die Summe ja viel, viel kleiner geworden. Warum? Lass einfach warum.
Also ich denke mal, ich halte es für sinnvoll, Systeme zu reformieren, aber durch eine Reform sollte beim Bürger eine Verbesserung ankommen. Das ist für mich ganz wichtig. Was die Regierung gemacht hat, wird ökonomisch überhaupt keinen Nutzen haben. Die Regierung hat anschließend vielleicht eine Ersparnis von 100 Millionen. Dafür hätte man so einen Bohai nicht machen müssen. Jasmin Fahimi vom DGB hat ganz klar gesagt, diese Regierung schießt sich auf 0,6% Totalverweigerer ein, die eine relevante Größe in dieser Gesellschaft sind. Ja. Ich denke, dass die Regierung im Grunde genommen von ihren eigenen Problemen ablenken will. Denn wenn die Regierung wirklich was tun wollte für die Arbeitslosen, würde man erstmal den Fachkräftemangel beheben, indem man die Menschen, die ungelernten 1,2 Millionen in Deutschland, ausbilden würde. Da gibt es aber keine relevanten Maßnahmen in diesem Land. Das ist eigentlich die Vollkatastrophe. Und gemacht wird das aus meiner Sicht, um Stimmung zu machen, von den eigenen Problemen abzulenken und prekäre Beschäftigung nochmal zu verstärken, die Leute zu zwingen, jeden Drecksjob in diesem Land anzunehmen, um das mal wirklich auf den Punkt zu bringen. Keiner der Arbeitnehmer wird in diesem Land es sich wagen, aktuell nach einer Gehaltserhöhung zu fragen, wenn er damit riskiert, dass er seinen Job verliert. Und das ist natürlich ein hervorragendes Druckmittel. Und wir als Bürgergeldbezieher sind leider die Sündenböcke. Und die niemand benutzt, um diesen Druck aufzubauen.
Ja, ich hatte vor, glaube ich, 2 Jahren war das, Ulrich Schneider hier, der war damals noch Geschäftsführer vom Paritätischen Wohlfahrtsverband. Und dem habe ich auch die Frage gestellt, weil damals ging es auch um das Thema Bürgergeldempfänger und Armut, warum man auf diese kleine Gruppe geht. Und er sagte klipp und klar, weil die sich nicht wehren können. Diese Menschen haben einfach keine Lobby, da kann man drauf schlagen und da passiert nichts. Und das finde ich einerseits erschreckend, aber auch sehr, sehr traurig.
Ich glaube nun zwar, dass die Leute sich nicht wehren möchten.
Das glaube ich auch nicht, aber sie können sich nicht.
Du hast ganz andere Probleme, wenn du nichts zu essen hast und nicht weißt, was du deinen Kindern auf den Tisch stellen sollst. Wenn du Weihnachten nicht weißt, was ich meinen Kindern schenken soll und da wirklich immer auf elementare Dinge verzichten musst, gebe ich irgendwann auf und verfall eigentlich in so eine Lethargie im Leben, dass ich nichts mehr mache und auch die Hoffnung aufgebe, weil auch ich habe das ja, dass ich nicht politisch sehe, wer kämpft eigentlich noch für mich. Ne? Weil irgendwann gebe auch ich die Hoffnung auf, dass sich da was bewegt. Ne? Und deshalb nochmal mein großer Dank an Jan van Aken, der mir mit diesem Signal, mich einzuladen, auch ein Signal gegeben hat, wir stehen hinter dir, wir kämpfen mit dir, weil ich habe 500 Abgeordnete fast angerufen im Bundestag, habe versucht, die zu erreichen und habe da erlebt, dass ich in den Abgeordnetenbüros bei den anderen Parteien überwiegend auf Ablehnung gestoßen bin, dass man mir gesagt hat, was ich eigentlich wollte, ob ich den Hals nie vollkriege. In dieser Richtung. Wirklich? Und das finde ich schon für unsere Demokratie sehr deprimierend und eine Vollkatastrophe, dass sich die Politiker mit den Schwächsten in der Gesellschaft nicht mehr identifizieren können und deren Forderungen überhaupt nicht hören möchten und nur noch in Rüstung investieren. Und das treibt die Menschen in die Arme der Feinde der Demokratie. Und ich denke, dass man sich nicht wundern sollte, wenn wir bald neben Friedrich Merz Alice Weidel oder Björn Höcke auch in der Regierung sitzen haben. Den Menschen, die wie am Rande der außerhalb der Gesellschaft leben, noch schlechter.
Ne? Ja, ja, Ja. Man muss ja mittlerweile auch sagen, dass die soziale SPD mittlerweile ja auch einen komplett anderen Kurs eingefahren hat. Bärbel Baas sagte letztens, wer mitmacht, der wird keine Probleme bekommen oder so. Wo ich auch denke, das ist ja komplett an der Realität vorbei. Da sind ja wirklich Menschen, die können einfach nicht anders. Und dann so von oben herab zu sagen, ich bin hier von der SPD, ich stehe für soziale Gerechtigkeit, ja, am Arsch hängt der Hammer.
Ja, für mich ist das schockierend, wenn Bärbel Baas sagt, wer mitmacht, hat nichts zu befürchten. Mm-hmm. Das heißt, dass Artikel 1 im Grundgesetz an die Bedingung geknüpft ist, dass ich etwas tue. Soweit ich weiß, steht im Artikel 1 drin, die Würde des Menschen ist unantastbar, und da steht nicht, die Würde des fleißigen Menschen ist unantastbar. Von daher erwarte ich eigentlich von einer SPD-Politikerin, dass sie zumindest als Minimum der Artikel 1 respektiert, der an keiner Bedingung geknüpft ist, und als Christ von einem Bundeskanzler, dass er die Nächstenliebe und Barmherzigkeit berücksichtigt. Und wer die Menschen aber behandelt wie Müll und auch so vor die Tür stellt, wie das die Regierung aktuell macht, wird ein Riesenproblem, wie Jasmin Brahimi es gesagt hat, eine gesellschaftliche Vollkatastrophe provozieren. Ja. Und die werden wir beide sehr wahrscheinlich ausbaden müssen. Und bei einem Kanzler, den die Menschen, die ausländischen Menschen im Stadtbild stören, ist der Weg nicht mehr weit, dass auch Menschen, die kritisch in diesem Land sind, sehr wahrscheinlich, dass die ihm auch bald stören, dass er die dann wie Donald Trump in dieser Manier vom Tisch fegt, um das mal vorsichtig zu formulieren. Da habe ich Angst vor. Ich habe richtig Angst vor der aktuellen Regierung, Angst vor Bärbel Baas, Angst vor einem Bundeskanzler, weil das sind nicht keine Menschen, die mich vertreten. Das belastet einen wirklich.
Ja. Viele schlagen ja vor, den Regelsatz deutlich anzuheben. Ich sehe, du hast auch gerade deinen Pulli an, deinen Hoodie an. Du plädierst für 813 Euro statt 500. Ich habe den genauen Betrag jetzt nicht im Kopf. Wie bist du auf die 813 Euro gekommen? Wie setzt sich der zusammen?
Der Paritätische Gesamtverband hat das berechnet. Es sind wissenschaftliche Methoden, wie sich das errechnet, weil all das ist ja im Grunde genommen klein gerechnet. Reicht ja im Grunde genommen noch nicht mal für ein Schulbuch beim Kind. Reicht auch nicht für einen Personalausweis. Es reicht nicht für Weiß und Ware. Es reicht nicht für den Strom. Es reicht nicht fürs Deutschlandticket. Es reicht nicht für eine gesunde Ernährung in der Familie. Dazu gibt es auch Studien. Und all die Studien belegen, dass wir deutlich mehr Geld bräuchten. Aber mein Dill ist nicht, weil man aus meiner Sicht dann den Mindestlohn deutlich anheben müsste. Da hat man, glaube ich, Angst. Oder hat der Merz und Frau Baas haben Angst, dass sie das Land noch weiter in die Katastrophe führen, wie sie das formulieren.
Ja, krass. Also jetzt wird ja der Begriff Bürgergeld eingestampft. Es heißt jetzt neue Grundsicherung oder Grundsicherung für Arbeitssuchende. Reiter heißt jetzt Twix. Glaubst du, dass das für einen Symbolwechsel, dass nur ein Symbolwechsel ist, oder dass sich da auch strukturell was ändern kann? Über die Sanktionen spricht man nachher auch noch.
Ich glaube, dass sie jetzt schon sehr viel geändert hat. Weil ich sage immer, ich werde durchs Dorf getrieben wie die Sau. Und das hat die Regierung auf jeden Fall damit erreicht, die Schwächsten in der Gesellschaft zu stigmatisieren, weiter zu stigmatisieren, weiter den Fokus darauf zu legen, die Menschen, die im Bürgergeld sind faul. Und das hat die damit auf jeden Fall schon mal erreicht, dass sich da was ändert. Die Regeln werden schärfer, und ich denke, von der Perspektive her werden mehr Menschen in diesem Land obdachlos sein, und das schlechte Leben der Menschen, was aktuell schon schlecht ist, wird noch schlechter werden. Die meisten von uns doch sehr viel Angst vor. Ne?
Ja, also es ist vorgesehen, dass bereits beim Versäumen der Termine Sanktionen greifen, zum Beispiel Kürzungen um 30%. Wie beurteilst du das aus sozialer, aber auch aus rechtlicher Sicht?
Also heute ist bekannt geworden, denn ein Abgeordneter, oder das ist heute veröffentlicht worden, wenn ein Abgeordneter bei einer Sitzung fehlt, muss er 300 Euro zahlen, wenn er unentschuldigt fehlt. Wenn ich fehle, werden mir 30% abgezogen beim ersten Mal. Das heißt, mir wird vom Existenzminimum rund 150 Euro abgezogen. Also, und dem Abgeordneten, der kriegt eine Rechnung über 300 Euro, den trifft das natürlich deutlich weniger bei über 12.000 Euro, die er an Diäten bekommt. Und ich mit 100 Euro kriege ich 150 Euro. Ich halte das für, vom Verhältnis her für ziemlich erschreckend. Blauäugig da die Abgeordneten doch auch mit umgehen oder wie großzügig sie zu sich selbst sind und wie hartherzig sie zu den Schwächsten sind. Dafür das Leben der Menschen zu einer Katastrophe machen. Wenn man mir 30% von meinem Einkommen wegnimmt, wird das Leben zu einer Katastrophe, zur Hölle.
Ja, ja, auf jeden Fall. Die neuen Pläne sehen ja vor, bei wiederholtem Pflichtverstoß Leistungen auch komplett zu entziehen, Mietzuschuss etc. Ist das aus deiner Sicht verfassungsrechtlich zulässig und vor allem menschlich tragbar? Stichwort Artikel 1, gerade schon mal erwähnt.
Ich kenne den Gesetzentwurf nicht, ich kenne die Referentenvorlage nicht. Das wäre Kaffeesatzleserei, wenn man das betrachten müsste. Aber wer den Menschen die Kosten für die Miete streichen würde, provoziert Obdachlosigkeit in diesem Land. Und ich sehe jede Woche mindestens 100 Obdachlose. Und das sind tolle Menschen. Und in diesem Jahr sind Kurt und Nicole gestorben. Das sind zwei Top-Leute gewesen, die waren obdachlos. Die haben jede Woche mich besucht bei den Sirtentanten. Und die hätten gerne den Weg zurückgefunden. Das war für die nicht möglich. Und irgendwann hat sie dieses System ausgespuckt wie Dreck. Und ich denke, niemand in unserem Land hat es verdient, wenn er einen Fehler begeht, auf der Straße leben zu müssen und da auch wie Nicole und Kurt verrecken zu müssen, denn die sind verreckt, die zwei. Und zu denen hatte ich eine emotional sehr starke Beziehung. Und wer sich das anguckt, sollte sich wirklich überlegen, ob er dazu im Bundestag oder im Bundesrat Ja sagt. Also ich würde dazu als Christ immer Nein sagen, denn Jesus hat niemals gesagt, dass man Menschen in so einer Form bestrafen sollte. Und widerspricht aus meiner Sicht nicht nur Artikel 1, sondern auch allen ethischen Vorstellungen, die man mir mit auf den Weg gegeben hat. Und wer das so entscheidet, ist nicht christlich. Ne?
Wie stellst du dir eine gerechtere soziale Sicherung in Deutschland vor? Hast du da konkrete Ideen? Regelsatz anheben, klar, das haben wir gerade schon so besprochen. Aber hast du noch konkrete Ideen, wenn Friedrich Merz jetzt hier gerade zuhört, was er vermutlich nicht macht, aber man weiß ja nie. Aber hättest du jetzt mal konkrete Vorschläge?
Wenn ich einen konkreten Vorschlag machen würde, dann würde ich mir mal die 1,2 Millionen Menschen anschauen, die keine Ausbildung haben, in die würde ich zuerst mal investieren, die würde ich nämlich bei dem Fachkräftemangel, den wir haben in Deutschland, würde ich die ausbilden. Dann habe ich die 960.000 Menschen im Bürgergeld, die langzeit arbeitslos sind. Die werden jeden Tag hören, du bist faul. Ich höre auch jeden Tag, du bist faul. Und jeder Arbeitgeber hört jeden Tag, derjenige, der vom Jobcenter kommt, ist faul, der will nicht. Das hören auch die Mitarbeiter im Jobcenter. Die Leute, die da zu euch kommen, sind Faulpelze. Wer so über Menschen redet, gestaltet natürlich auch unsere Gesellschaft mit. Und wer in der Gesellschaft überhaupt etwas verändern möchte, sollte erstmal akzeptieren, dass jeder Mensch arbeiten will und einen Beitrag in dieser Gesellschaft leisten möchte. Wer das den Menschen abschaltet, hat im Grunde im tiefsten Inneren aus meiner Sicht ganz andere Gründe, das zu tun, mich den Lohn zu drücken in diesem Land. Und wer da was verändern will, sollte da ansetzen aus meiner Sicht beim Menschenbild, was diese Menschen, die Bundestagsabgeordneten haben, sollten sie mal ganz erheblich dran arbeiten. Ne?
Ich sehe das ja auch so ein bisschen in unserer Gesellschaft. Also die Politik ist ja eine Sache, was sie macht oder auch nicht macht. Aber ich glaube auch, wir als Gesellschaft, wir können einen großen Teil dazu beitragen, dass es den Menschen besser gehen kann. Natürlich, man kann spenden, man kann auch helfen, man kann sich engagieren und sowas. Ist das auch ein Hebel, um Menschen zu helfen?
Ich denke, erstmal sollte die Bundesregierung mit einem guten Beispiel vorangehen. Eine Sozialreform machen, die den Namen Reform verdient hat. Eine Grundsicherung einführen, die auch wirklich Sicherheit gibt und niemanden allein lässt. Vor allen Dingen auch die Kinder in diesem Land nicht allein lässt. Denn die können als allerletztes was dafür, dass ihre Eltern arm sind oder ihre Eltern nicht mehr keine Arbeit haben. Da müsste man aus meiner Sicht den Hebel ansetzen und wie gesagt, ich kann es immer nur wiederholen. Die Leute, die in Berlin im Bundestag sitzen, leben unter ihrer Glaskuppel, gießen Öl ins Feuer und wundern sich, dass das ganze Land brennt. Wir in diesem Land noch nicht mal mehr 250.000 Menschen finden, die dieses Land verteidigen wollen. Denn das hat ja eine Ursache. Warum wollen Menschen, die zwischen 18 und 25 sind, dieses Land nicht mehr verteidigen? Weil sie schlecht behandelt werden. Da ist die Bereitschaft nicht da, dieses Land zu verteidigen, weil es nicht zu verteidigen gibt.
Lieber Thomas, das waren meine Fragen an dich. Ich bin sehr froh, dass du heute Zeit für mich hattest, für die Fragen. Und was mich immer wieder fasziniert, das ist wirklich der absolute Wahnsinn. Du hättest wirklich jeden Grund, richtig auszurasten, richtig wütend zu sein, aber du sitzt ja immer mit einer stoischen Ruhe. Das ist der absolute Wahnsinn. Wirklich.
Das kommt aber, nehme ich ziemlich starke Medikamente für mein Herz. Das fährt mich schon immer ein bisschen runter. Und ich habe früher mit jungen Leuten gearbeitet, die von der Förderschule kamen. Die saßen bei mir im Büro und die waren meistens ziemlich aufgebraucht, hatten ganz häufig schlechte Manieren, wenn das einer hat, aber immer ein gutes Herz an mir. Ihr Temperament in meinem Büro wirklich ausgelebt. Und da war ich der ruhende Pol und habe mir das angehört und habe mit denen nach einer Lösung gesucht. Und irgendwann hast du das so verinnerlicht, dass du dich über solche Dinge nicht mehr aufregst, weil letztendlich nutzt mir die Aufregung nichts. Das Gespräch mit dir, mit Jan van Haken, auch mit Ricarda Lang habe ich in diesem Jahr geredet, auch mit vielen Leuten, die etwas verändern könnten, Joachim Rock und so weiter, Helena Steinhaus, Professor Fatscher, alles Leute, mit denen ich dieses Jahr geredet habe. Ich glaube, wenn man dann mit einer ruhigen Sache und sachlich daran geht und die Probleme ins Auge nimmt, und nicht die Menschen, die schlecht reden, kann man vieles verändern. Aber mit einem Kanzler nochmal, das ist aus meiner Sicht eine absolute Katastrophe, er sagt, Menschen stören im Stadtbild. Meine Kinder stören in Deutschland, meine Frau stört im Stadtbild. Erzeugt eine Stimmung in diesem Land, die mich an 1933 erinnert, die mich daran erinnert, dass mein Vater, der Jahrgang 27 war, der die Zeit hautnah miterlebt hat, sein Vater war uneheliches Kind, war Kommunist, also der hat sehr viel miterlebt und diese Zeit, dieses Feuer zündet Herr Merz im Moment an und nimmt keine Rücksicht auf die Schwächsten und auch nicht auf die Ausländer in unserem Land, die zu uns gekommen sind und hoffen, dass sie hier Schutz finden. Und höchste Zeit, dass die SPD und auch die anderen Abgeordneten im Bundestag da mal die Bremse anziehen, denen man rausdrängen. Weil wenn es so weitergeht, haben wir mal eine Kanzlerin, die keiner von uns beiden will. Ne?
Nee, ich glaube auch nicht nur wir beide wollen die nicht. Lieber Thomas, ich bedanke mich für das ganz tolle Gespräch. Ich wünsche noch ganz viel Erfolg, ganz viel Kraft, dass du da weitermachst bei der Sache. Und ihr könnt Thomas auch auf X folgen. Da hast du auch schon ziemlich viele Follower. Ich glaube, auf Instagram auch. Da gibt es immer so tägliche Insights, was du so machst und was so deine Meinung ist. Da könnt ihr mal gerne folgen. Und Thomas, vielen lieben Dank für deinen Besuch und komm gerne mal wieder.
Und meine letzte Bitte nochmal. Ich habe es schon zweimal gesagt. Meine Bitte ist wirklich, Liebe Bundestagsabgeordnete, fragt man, wie viele Menschen in diesem Jahr eine Ausbildung, die gefördert wurde für die Leute, die keine Berufsausbildung haben in Deutschland, wie viele Leute haben da eine Ausbildung beginnen dürfen? Denn die brauchen Hilfe. Die brauchen die Hilfe und die Ausbildung der Gesellschaft. Und wenn da nichts passiert in diesem Land, werden wir den Fachkräftemangel nicht beheben und das Problem der Arbeitslosigkeit nicht lösen. Ne?
Super. Also an alle Abgeordneten, die hier gerade zuhören, ihr habt jetzt eine Aufgabe. Von uns bleibt nichts weiter zu sagen. Danke fürs Zuhören. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Danke. Tschüss. Ne?
Fragen an. Der Interview-Podcast mit Frank Göbel.